Natürlich könnte ich ausbrechen, aber wäre ich eine Zeitverschwendung. Und offen gesagt, ich kann mir eine ganze Reihe von Dingen vorstellen, die ich lieber tun würde.
Das war ein Zitat von Albus Dumbledore. Hi, ich bin Amber.
Hi, ich bin Antonia.
Und wir sind die Schokofrösche.
Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist mal wieder Albus Dumbledore. Denn wir sind wieder bei unserem Lieblingsformat. Ja, okay, es ist mein Lieblingsformat. Ein Buch, eine Folge. Und diesmal besprechen wir den 5. Teil Orden des Phönix.
Yay! Aber kurze Anekdote vorweg, bevor wir jetzt hier in die Tiefen von Dumbledore einsteigen.
Bin sehr gespannt.
Ich habe diese Vorbereitung gemacht. Ich war sehr motiviert, muss man dazu sagen.
Mhm.
War Antonia.
Ja.
Ich habe.
Ja! Hast du's?
Ich habe den 5. Teil gemacht. Nein, ich habe auch direkt den 6. Teil gemacht und den 7. Teil. Ich habe das vorhin gesehen, weil ich dachte, boah, Antonia, das wird zu lang, ich muss kürzen. Und habe mir dann noch eine halbe Stunde Zeit genommen, zu kürzen. Bis mir dann, ich hatte nämlich keine abschließenden Worte, dann habe ich gedacht, was schreibe ich denn als abschließende Worte? Und dann dachte ich mir so, aber aus welchem Buch? Und dann ist mir eingefallen, ich habe 3 Bücher gemacht.
Hä, was?
Ich habe nicht aufgehört nach dem 5. Ja, ich habe einfach weitergemacht. Antonia, ich habe 6 und 7 auch schon. Und deshalb ist das jetzt kommt das große Problem an der Geschichte. Weil das ja so viel ist, habe ich weggekürzt. Was geht? Weil ich mir dachte, nee, du kannst ja jetzt nicht jeden Satz hier nochmal kurz hier wiedergeben. Das macht ja gar keinen Sinn. Dann braucht ihr ja 5 Stunden.
Kannst du nicht deine Kürzung wieder rückgängig machen?
Nein, weil ich ja irgendwann in jedem, also am Anfang geht's noch, da habe ich noch, war ich noch recht detailliert. Irgendwann, im 6. Schuljahr.
Aber
Beispiel,
ist dir nicht aufgefallen beim Kürzen?
Nein. Nein, gekürzt habe ich ja ganz zum Schluss. Aber da habe ich, ja, nee, ich weiß gar nicht, nee, zurück. Doch, ich habe, ja, am Ende habe ich
ja
halt
doch tot.
Ja, der 7. Teil ist natürlich nicht so viel, ne? Und dann sind hier bei mir nur so ein paar.
Oh Mann,
aber
Amber,
ich sagte,
ich hatte
Antonia,
so Hoffnung, dass du deswegen so motiviert warst, das vorzubereiten, weil du dir auch die inoffizielle Biografie endlich geholt
das
hast.
Das habe ich natürlich nicht gemacht.
Aber du hattest das gesagt, dass du da mal reinschnupperst.
Ja, ich habe 3 Bücher hier liegen, die ich gerade lesen muss. Ich kann nicht nur Dumbledore lesen.
Was ich mir geholt habe.
Antonia hat sich auch noch Snape geholt.
Das ist die inoffizielle Biografie von Snape. Und im Juni kommt die inoffizielle Biografie von unser aller Liebling Voldemorti raus. Und dann wird's richtig lustig.
Ja, das wäre vielleicht der Teil, den ich tatsächlich mal lesen will. Aber wird der wirklich lustig? Ich weiß nicht, ob wir die Einzigen sind, die den Humor hinter Voldemort sehen. It's so serious.
Nee.
Es wird lustig?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch genau die auf die gleichen Dinge stoßen wird, auf die wir auch schon gestoßen sind. Ja. Nur noch intensiver und nur noch besser.
Okay. Wenn ich in diesem Teil hier hin und wieder einfach mal Antonia zuhöre, wie sie Monolog hält, dann liegt das daran, dass ich halt 3 Bücher vorbereitet habe.
Oh Gott.
So motiviert war ich noch nicht. Aber ich bin so dumm. Als ich es vorhin gemerkt habe, ich dachte mir so, boah, bist du dumm?
Wie kann dir das passieren?
Ich weiß
nicht. Dass du
nicht
irgendwann merkst, oh, er stirbt gerade, das passiert gar nicht im 5. Band.
Ich hab dann noch gedacht, also die Szene auf dem Turm, die ist ja schon recht lang. Es reicht wahrscheinlich, wenn ich jetzt diese intensive Unterhaltung zwischen Draco und Dumbledore einfach abkürze, indem ich sage, dass sie ein intensives Gespräch führen.
Also möglicherweise bekommst du doch nochmal die Hausaufgabe für EBEF 6 Dumbi. Nochmal dann zumindest die wichtigen Stellen nochmal zu überprüfen.
Ich werde das nochmal ausarbeiten, natürlich für ein Buch, eine Folge 6, aber es,
für dieses ist es
ich
zu spät.
Ich lasse jetzt alles so.
Ja, das ist okay.
Ja, also ist auf jeden Fall witzig.
Wir wissen Bescheid, das war der Disclaimer. Ich freue mich trotzdem sehr auf die Folge. Ja. Auch wenn es sehr lange her ist, dass ich es vorbereitet habe. Ich kann mich auch an nichts erinnern. Ja. Ich hoffe, ich habe nicht alle drei Bücher vorbereitet. Das wäre
ja
jetzt.
Ich bin mir ziemlich Das haben wir ja noch, ist ja noch nie passiert.
Nee, dass das noch nie passiert.
Einer von uns unnötig viel gemacht.
Vor allem nicht bei so Dumbledore, weil das ist auch wirklich immer viel.
Ja.
Naja. Ja, am Ende vom vierten Schuljahr hat Dumbledore einen wichtigen Hinweis bekommen, nämlich, dass Voldemort weitergegangen ist als alle anderen vor ihm. Und das sagt Voldemort ja zu Harry auf dem Friedhof. Und deswegen hat Dumbledore jetzt ja die Theorie gefestigt, dass nach der Zerstörung des Tagebuchs nicht nur ein Horcrux von Voldemort im Umlauf sein kann, sondern eben mehrere. Und ich habe halt die Vermutung, dass er sich in diesem fünften Schuljahr von Harry sehr intensiv mit Toms Vergangenheit auseinandergesetzt hat. Weil, wir wissen, im sechsten erklärt er Harry alles sehr perfekt ausgewertet und organisiert. Ja, und genau. Das wird eine Menge Arbeit gekostet haben. Und deswegen, denke ich, hat sich Dumbledore in diesem Schuljahr hauptsächlich eben damit beschäftigt.
Das glaube ich auch.
Was er auf jeden Fall ja nicht weiß, ist, wie viele Horcruxes es gibt. Und um das herauszufinden, sucht er, denke ich, Slughorn auf. Denn mein schlaues Dumbledore-Buch, das stellt die Vermutung auf, dass die verfälschte Erinnerung von Slughorn aus dem Sommer 95 stammt, also aus diesem Sommer.
Mhm.
Weil Dumbledore schafft es in diesem Sommer ja nicht, einen Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste ans Boot zu holen. Und das könnte daran liegen, dass er eben so dringend versucht hat, Slughorn als Lehrer einzustellen. Aber irgendwann scheitert er ja. Slughorn will partout nicht und deswegen hat er keine Zeit mehr, jemand anderen zu finden. Weswegen das Ministerium ja dann einspringt und einen Lehrer organisiert.
Mhm. Ich habe mir auch überlegt, dass Dumbledore in diesen Sommer, also nach dem vierten, auch intensiver irgendwie versucht, diesen Orden nochmal zu recreaten und quasi das Team nochmal zusammenzurufen, weil wir ja auch wissen, dass er später den Deliminati und Moody gibt. Das heißt, die müssen sich ja auch getroffen haben.
Ja, klar.
Und ich glaube, dass es auch nicht bei einem Treffen geblieben ist, sondern dass da mehrere Treffen gewesen sind, immer mal wieder, wo er angefangen hat, quasi langsam das alles vorzubereiten.
Genau, also wir wissen ja auch auf jeden Fall, dass er im Laufe des Sommers, weil der Grimmauld Place wird ja das Hauptquartier, dass er sich da auch immer mal wieder aufhält und Hermine und Ron ja auch mitbekommen, dass er hin und wieder auch anwesend ist bei diesen Treffen. Und ich finde es ganz interessant, weil im Orden gibt es ja eine ganz klare Hierarchie. Also Dumbledore ist der Anführer und alle hören auch auf ihn. Und er gibt ja offenbar auch das Kommando an. Und wie wir Dumbledore inzwischen kennen, gibt es da ja eine ganze Menge Täuschungen und Geheimnisse, die er eben nutzt, um seinen Willen durchzubekommen. Und er ist natürlich aber auch sehr geschickt dabei. Also er hat ja, das haben wir Ende des vierten Schuljahres ja auch schon so ein bisschen so erkannt, dass er da ja schon einige Pläne geschmiedet hat, auch wenn Fudge jetzt nicht auf seiner Seite ist. Also wir wissen ja, dass er zum Beispiel Hagrid und Madame Maxime zu den Riesen schickt, damit sie die Riesen auf die gute Seite holen. Das fand ich auch ganz schön spannend, weil Dumbledore ja offenbar auch eine große Menge an Wissen hat über Riesen. Das erzählt Hagrid später ja alles. Und auch die Riesen haben ja schon von Dumbledore gehört. Und das finde ich halt nochmal sehr erwähnenswert, dass Dumbledore sich halt wirklich einfach für Minderheiten einsetzt und zumindest ja bei einigen von den Riesen ein gewisses Ansehen hat. Und das muss man als Zauberer auch erstmal schaffen. Also da wieder Props an Dumbi, lieben wir.
Ja, aber natürlich nicht ganz uneigennützig. Ne?
Ja, natürlich.
Bei sowas ist Dumbledore natürlich auch ein bisschen auf seinen eigenen Vorteil bedacht.
Ja, wie immer, genau.
Es ist jetzt nicht so, dass er sich aus reiner Herzensgüte einer Minderheit annimmt. Also das muss man vielleicht auch dazu sagen. Aber ich glaube, was bei Dumbledore da immer noch mit einspielt, er ist nicht rein auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Deshalb denke ich, ist das nochmal ein bisschen anders zu behandeln als zum Beispiel ein Lucius, der würde Sachen nur für sich selber machen. Und wenn er da aus Versehen jemandem hilft, auch okay.
Ja, oder halt auch ein Voldemort, der ja quasi auf der anderen Seite auch um die Riesen kämpft, mit anderen Mitteln.
Ja,
und,
stimmt.
Aber überhaupt gar nicht das Wohl der Riesen auch im Kopf hat. Und das ist ja quasi genau wieder der Gegensatz. Ne? Das sind ja wieder zwei starke Persönlichkeiten, die da quasi um die Riesen kämpfen. Und so wie Dumbledore es eben angeht, ist es auf jeden Fall natürlich die bessere und geschicktere Art.
Ja, absolut.
Aber leider ist er ja nicht erfolgreich. Aber ein Versuch war es wert.
Ja, total. Kurz vor Ende der Ferien greift halten ja dann Dementoren Harry und Dudley in Little Whinging an. Das bekommt natürlich auch Dumbledore mit, ist ja klar. Und er hilft Harry ja auch so gut es geht im Hintergrund, hält aber auf jeden Fall Abstand zu Harry. Weil Dumbledore, das erzählt er ja später auch nochmal, versucht Harry so zu schützen. Es kommt dann ja auch zur Anhörung von Harry im Ministerium, das wissen wir. Und da reist Dumbledore natürlich trotzdem persönlich an, um ihn da zu unterstützen. Dumbledore erscheint, viele sind super überrascht, denken sich so, hä, was macht er hier? Weil ja die Verhandlung verschoben worden ist. Aber Dumbledore ist natürlich clever und erklärt das ja auch sofort, dass er zufällig schon da war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das diese Verschiebungen von Terminen im Ministerium, gerade bei Anhörungen, Masche im Ministerium
ja,
sind.
Die und wollten natürlich die Regel, nicht, dass ne? Dumbledore kommt, ist ja
richtig.
Klar. Ja, und das dachte ich mir nämlich auch, weil Dumbledore führt ja einige Kriege, sagen wir mal, in diesem Schuljahr. Also er will ja nicht nur Voldemort irgendwie eindämmen, womit er ja auch irgendwie fast alleine dasteht, sondern er kämpft ja auch so ein bisschen gegen Fudge und das Ministerium. Weil ich meine ja auch, der ganze Name Dumbledore ist ja im Ministerium quasi ein Schimpfwort geworden. Also es wird ja sogar damit gedroht, dass alle, die auf seiner Seite stehen, gefeuert werden. Und das finde ich schon ganz schön krass.
Ja, absolut. Aber für Harry ist das Auftauchen von Dumbledore natürlich mega, weil für Harry Dumbledore Hoffnung und Sicherheit bedeutet, gerade in diesem Moment. Für Harry ist das ja ein ziemlich schlimmer Moment, er ist angeklagt. Und in seiner nonchalanten Art, die er in solchen Momenten ja immer hat, setzt er sich dann so ganz leger dahin, also leger jetzt nicht, ne, aber für Dumbledore-mäßig, ne, der lässt sich halt da nicht aus der Ruhe bringen.
Nee,
ne? Ist da halt so ganz gechillt eigentlich. Dann kommt es ja dazu, dass Fudge da diese ganzen Vorwürfe vorliest, ist ja klar. Und Harry ist ja dann, wird er auch wütend, weil er versucht, das zu erklären und zu rechtfertigen. Harry wird nicht geglaubt, aber Dumbledore weiß ja, wie es war, ne? Weil der ist ja auch nicht dumm, der Mann. Dumbledore greift dann natürlich auch ein und er sagt dann auch ganz ruhig, dass er ja trotzdem auch eine Zeugin hat. Da ist das so ein bisschen in dem Gespräch mal so Fudge, Dumbledore. Und manchmal ist noch so Madame Bones, die dann auch noch mal zwischendurch was reinwirft. Aber im Prinzip wird Miss Fig ja dann auch zum Zeugenstand gerufen. Also Dumbledore setzt sich da dann auch durch. Hätten wir auch nicht anders erwartet. Nee, ne?
Genau. Ja, sie soll ja berichten, was sie beobachtet hat in dieser Nacht. Und im Film, finde ich, wirkt es immer so ein bisschen, als würde Dumbledore sie so verzaubern. Also hatte er irgendwie, ja, habe ich irgendwie immer so, weil er ihr so einen Blick zuwirft und dann plötzlich kann sie ganz klar darüber sprechen. Vorher ist das ja wieder so eine Slapstick-Nummer und sie sagt, der eine war dick und der andere war dünn und beschreibt eigentlich Dudley und Harry hat die Dementoren. So, und dann wirft er ihr so einen eindringlichen Blick zu und danach kann sie plötzlich so voll eindringlich von dieser Erfahrung mit den Dementoren. Also ich habe immer so ein bisschen Eindruck, als hätte er irgendwie so nonverbal irgendwie was in den Kopf gepflanzt.
Spannend.
Keine Ahnung.
Ja, okay.
Vielleicht bilde ich mir das aber auch ein. Im Buch hält er sich auf jeden Fall total zurück und sie regelt das alleine. Dumbledore stellt aber noch die Vermutung auf, dass die Dementoren ja offenbar dahin befohlen wurden, um Harry anzugreifen. Oder dass das Ministerium eben die Kontrolle über sie verloren hat. Und das sorgt natürlich für Wirbel. Und Umbridge mischt sich dann ja auch, wie wir wissen, ein. Und während Umbridge und Fudge dann auch immer unfreundlicher im Ton werden, bleibt Dumbledore einfach nach wie vor freundlich und höflich. Und das Ganze endet schon in einem Streit zwischen Fudge und Dumbledore, weil Dumbledore es natürlich auch überhaupt nicht gut findet, dass Fudge sich da in diese Angelegenheiten von Hogwarts einmischt. Aber er zwingt Fudge zu einer Entscheidung und Harry wird dann ja freigesprochen. Aber den ganzen Prozess lang über widmet oder würdigt er Harry ja keines Blickes und tut dann so, als müsste er jetzt noch ganz eilig davon eilen.
Ja, genau. Und ich finde, das ist im Film sehr eindrucksvoll gemacht, weil du ja keine Ahnung hast, warum das so ist. Und das ist ja auch für Harry so. Der weiß ja überhaupt nicht, was abgeht. Weil alles, was wir jetzt vorher besprochen haben, was Dumbledore den Sommer über so getrieben hat, das weiß Harry ja gar nicht.
Genau.
Und das ist natürlich jetzt sicherlich aber auch für Dumbledore nicht so einfach. Also ich schätze ihn nicht so ein, dass es ihm völlig kalt lässt, aber ich glaube, er ist so straight in seiner Idee davon, Harry so schützen zu können, dass er das einfach knallhart durchzieht und sich nichts anmerken lässt. Und dann fängt ja auch schon das neue Schuljahr an quasi, also da sehen die sich ja auch nicht nochmal.
Ich fand es in dem Buch ganz auffällig, dass alle immer davon sprechen, dass sie das und jenes und dieses und das und überhaupt Dumbledore sagen müssen. Ja, also Mrs. Fig sagt das, Mandanges sagt das, irgendein Ordensmitglied sagt das gefühlt auf jeder Seite. Ja, es ist so extrem in diesem Jahr. Und dann ja auch Arthur, kurz nach dem Verhör, begegnen sie ja Lucius mit Fudge. Und dann sagt Arthur direkt, oh, das muss ich Dumbledore sagen. Und auch Moody muss später was an Dumbledore melden, dass Sturgis nicht aufgetaucht ist. Und es ist irgendwie immer, ne, man merkt so, Dumbledore zieht mal wieder alle Fäden. Und ich fand das noch ganz spannend, weil alle Anhänger von Dumbledore, der ganze Orden, der steht ja komplett loyal hinter ihm. Und er hat sie ja wirklich alle unter Kontrolle. Er befiehlt allen ständig was, ja, sie sollen nett zu Creature sein. Er befiehlt Sirius nicht aus dem Haus zu schleichen. Er will nicht, dass die Eulen ständig herumfliegen. Er entscheidet, wann Harry in das Hauptquartier kommt und wer ihm was sagen darf und so. Also er hat wirklich alles unter Kontrolle und alle folgen ihm blind. Ja, also die haben ja dann einmal diese Unterhaltung mit Harry, wo sie so ein bisschen was über Voldemort erfahren dürfen, die Jüngeren. Und da sprechen die Ordensmitglieder ja von der Waffe, die Voldemort haben will. Und wir wissen, dass die Prophezeiung damit gemeint ist. Mhm. Ich war immer verwirrt, wie Sirius und Co. über diese Prophezeiung sprechen. Weil eine Prophezeiung ist keine Waffe. Das ist nichts, was Voldemort irgendwie einsetzen kann, dass man irgendwie vergleichbar mit einer Waffe nennen könnte. Und dann sagen sie immer so, ja, es ist eine Waffe, die er letztes Mal nicht hatte. Und ich glaube, dass der ganze Orden überhaupt gar keine Ahnung hat, was das überhaupt ist.
Worum es eigentlich geht.
Ich glaube, dass Dumbledore denen das einfach nicht gesagt hat. Der hat denen einfach nur gesagt, ja, Voldemort will etwas, was er vorher noch nicht hatte. Und die Ordensmitglieder nennen das einfach Waffe, weil sie es nicht besser beschreiben können.
Naja, vielleicht auch eine Hoffnung, dass es eine Waffe ist, die ihm entreißen können, damit es gar nicht zu einem finalen Schlag kommen kann, quasi.
Und weißt du, was das Allerschlimmste ist?
Nee.
Die haben ja auch noch eine ganz wichtige Aufgabe, nämlich besagte Waffe zu bewachen. Ja,
ja, stimmt.
Die werden ständig da im Ministerium eingeteilt für irgendwelche Schichten, dass sie diese Waffe bewachen. Und jetzt sag mir mal ganz kurz, warum ist das eigentlich so wichtig, dass sie diese Prophezeiung bewachen?
Wenn sie am Ende eh kaputt geht und der Effekt ist gleich null.
Der Effekt ist gleich null und das ist nämlich das Ding. Und das ist auch wieder was in diesem schlauen Dumbledore-Buch drin steht.
Ach,
und ich
natürlich.
Finde es so einleuchtend, weil offenbar ist diese ganze Prophezeiungsgeschichte ja nur ein Köder, um Voldemort beschäftigt zu lassen, in dem Glauben zu lassen, das ist etwas, was er unbedingt erfahren muss, weil er ja herausfinden will, wie kann ich Harry umbringen. Und dann Voldemort vermutet wahrscheinlich in dem letzten Teil der Prophezeiung, den er noch nicht kennt, steht dann endlich, wie er diesen Jungen umbringen kann. Und Dumbledore spornt das wahrscheinlich an, um ihn richtig heiß zu machen, dass er hinter dieser Prophezeiung hereiert, damit er sich bloß nicht weiter darauf fokussieren kann, an die Macht zu kommen. Weil das ist ja, was ist Voldemorts Sidequest ist, ne, ich baue jetzt mir meine Armee auf und sowas, aber seine Hauptquest ist in diesem Schuljahr, ich muss an die Prophezeiung ran. Und wäre es andersrum, hätte er vielleicht ganz anders seine Armee aufbauen können und Dumbledore hätte gar nicht die Zeit gehabt, seinen Orden aufzubauen, etwas dagegen zu haben. Und das ist so diese Vermutung in dem Buch, ist, dass Dumbledore diese Prophezeiung wie einen Köder benutzt. Und das ist eigentlich ein genialer Plan. Nur das Schlimme ist, dass die Ordensmitglieder nicht eingeweiht sind, weil sie denken wirklich, dass das, was sie bewachen, es geht um Leben und Tod. Und Dumbledore tut ja nichts gegen diesen Irrglauben. Selbst als Arthur von Nagini verletzt wird oder Sturgis Potmore nach Azkaban kommt, ja, das sind Opfer, die bringt Dumbledore, die gehören für ihn dazu, um quasi etwas so Unwichtiges wie diese Prophezeiung zu bewachen, nur damit Voldemort denkt, das ist was Wichtiges.
Aber das ist ja, das kritisieren wir ja an Dumbledore schon seit unserer ersten Folge über Dumbledore, dass er eben nicht der nette, liebe Opa ist und der Retter aller Menschen, für den er oft gehalten wird, weil er eben oft auch skrupellos ist. Nicht ohne Grund hat er eine Zeit lang den Heiligtümern des Todes so nachgejagt. Genau. Das ist ja, das machst du ja nicht, weil das so eine schöne Zeitbeschäftigung ist, sondern weil du daraus einen Nutzen hast. Und ich glaube, Dumbledore gefällt sich auch in dieser Position des Strippenziehers und der den Plan hat, weil wenn er glauben würde, tief in seinem Inneren, irgendwer könnte ihm das Wasser reichen, dann würde er seine Informationen teilen. Weil ich glaube nicht, dass er seine Informationen nicht teilt, weil er das aus Schutz tut, sondern ja im Prinzip nur, weil er, was das angeht, vermutlich auch eine Art von Kontrollsucht hat, dass er wissen will, was passiert, dass er es kontrolliert. Und es ist aber ja auch nicht so, dass er offen Verantwortung für Fehler übernimmt. Das tut er ja auch nicht.
Nee, genau.
Also das ist so ein bisschen schwierig.
Und es wäre natürlich schrecklich zu sagen, ja, wir bewachen das jetzt nur, damit Voldemort denkt, das ist hier was Wichtiges. Und dann gehen Leute dabei quasi drauf und er muss das irgendwie rechtfertigen. Er kann sich halt auf Menschen verlassen, dass sie tun, was er sagt, wenn sie wirklich denken, sie tun das für einen bestimmten
größeres
Zweck.
Wohl.
Genau, für ein größeres Wohl. Und er weiß, dass für so einen Plan, den er da hat, dass die Leute sich nicht mit ihrem Leben dafür einsetzen will. Das braucht er aber, damit es halt glaubwürdig für Voldemort rüberkommt.
Ja, genau.
Ja, das ist ganz, ganz krass.
Sehr perfide, muss man auch dazu sagen.
Total.
Und halt auch irgendwie abgebrüht und irgendwie auch echt nicht so nett. Muss man im Kopf halten.
Aber ich finde die Theorie super schlüssig, weil es, ganz ehrlich, warum sollte, wenn man weiß, dass es eine Prophezeiung ist, warum sollte man darüber über eine Waffe reden? Das macht keinen Sinn, das ist keine Waffe.
Naja, und halt diese Alibis, die da abgestellt werden, um die Sache wichtiger zu machen, als sie ist. Es ist ja auch so, dass Voldemort ja auch seine stärksten Todesser schickt, ne? Also es ist ihr anscheinend auch so wichtig geworden, diese Prophezeiung. Ja, genau. Das hat Dumbledore ja dann geschafft, dass Voldemort ja wirklich, er schickt Bellatrix, er schickt Lucius, er schickt Dolohov. Das sind ja alles hochkarätige Todesser und das hat Dumbledore halt geschafft. Und das ist sehr beeindruckend, aber eben auch, muss man für sich selbst entscheiden, ne? Wo steht da der moralische Kompass für einen? Ist es das wert? Ne? Also es ist nicht so einfach, nur zu sagen, ja, ist halt ein schrulliger Schulleiter.
Das der ist ja schon lange nicht mehr. Der ist, also in diesem Schuljahr ist er wirklich nur noch ein ganz, ganz kaltherziger und gerissener Strippenzieher.
Ja, genau. Ja, und dann beginnt ja auch schon das nächste Schuljahr. Harry sieht Dumbledore da am Lehrertisch sitzen, wie immer in der Mitte. Natürlich ist auch Umbridge da, weil Harry kennt sie ja noch aus dem Ministerium. Und dann endet ja auch schon die Auswahl der Erstklässler. Dumbledore begrüßt auch alle kurz und lässt sie auch alle sofort essen. Ne? Also es geht sofort los. Danach erklärt er ja dann nach dem Essen nochmal die Regeln und auch Änderungen, die so passieren in dem Schuljahr. Umbridge wird neue Lehrerin für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Es gibt jetzt keinen tosenden Applaus dafür, dass Umbridge da ist, weil ich denke, alle, die sie nicht kennen, werden sie trotzdem als ultra unsympathisch sofort erkennen. Und dann möchte Dumbledore quasi weitersprechen, aber wird dann von Umbridge unterbrochen, die natürlich auch noch etwas sagen möchte. Ist ja klar. Dumbledore ist auch ganz ruhig, ne? Er bedankt sich nett und lässt sie dann ja auch einfach machen.
Er klatscht sogar am Ende. Ja,
soll er tun.
Und er tut ja, also er schaut sie so an, so aufmerksam, als könnte er sich gerade nichts Schöneres vorstellen, als diesem Vortrag zu lauschen. Das ist auch echt genial, ey. Während Harry ja langsam denkt, dass Dumbledore irgendwie sauer auf ihn ist, weil er eben so ignoriert wird von ihm. Und dann ist es irgendwie ganz süß, weil Harry denkt so, ja, jetzt ist Dumbledore auch so im Fadenkreuz des Ministeriums, weil er Harry glaubt und so und vielleicht ist er deswegen so sauer auf mich. Und ich denke mir so, nee, Schätzchen, aber eine süße Idee.
Ja, Harry bezieht das halt so auf sich, weil ich finde, Dumbledore hat das aber auch die letzten 4 Jahre schon so herangezüchtet, dass Dumbledore ein so wichtiger Teil in Harrys Leben ist, dass natürlich Harry sowas absolut persönlich nimmt. Und Dumbledore profitiert ja auch davon, dass Harry das so persönlich nimmt, weil er Harry so ja tatsächlich auch es ist jetzt ein komisches Wort vielleicht, aber er macht ihn ja recht fügsam.
Ja, wobei, alle sagen ja immer, ja, wir müssen das Dumbledore sagen, wir müssen das Dumbledore sagen. Und Harry aus Trotz,
ja, das stimmt,
erzählt es ja nicht Dumbledore. So, wenn er Narbenschmerzen hat, ja, sagt er so, ja, nee, ganz bestimmt gehe ich jetzt nicht zu Dumbledore. Also eigentlich ist es ja auch schon wieder so dumm. Aber gut, das ist offenbar, also das glaube ich wirklich, dass es eigentlich ganz schlau war von Dumbledore, das so anzugehen, weil er dadurch natürlich schon diesen Trigger minimiert. Ne? Weil wir wissen ja, es passiert, dass wenn die beiden doch dann irgendwie näheren Kontakt haben, dass das ja durchaus sehr verwirrend ist für Harry. Ich finde es aber auch ein bisschen wild, weil ich mir jetzt auch so denke, warum hat Harry überhaupt diese Erwartung, dass er jetzt Teil von Dumbledores Plänen ist, nur weil er da jetzt nach dem Friedhof irgendwie mal ein längeres Gespräch mit Dumbledore hatte, weil vorher hat Dumbledore ihn ja auch nie eingeweiht. Also,
Ich glaube,
ich weiß jetzt nicht, also ich meine, so ganz ignoriert werden ist natürlich schon extrem, aber ich weiß nicht, was Harry jetzt erwartet hat, dass Dumbledore ihm jetzt mitteilt, was er alles vorhat, ich weiß es ja nicht.
Nee, ich glaube nicht, also ich habe mir auch so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, weil Dumbledore und Harry ja beide politisch gesehen und gesellschaftlich gesehen so ein bisschen gecancelt worden sind, ne?
Ja, ja, genau.
Wissen, Fudge hat Angst, der will die Wahrheit nicht sagen. Wir wissen ja auch, dass es eigentlich ziemlich viele Zeichen dafür gibt, dass Voldemort zurück ist. Das wird ja nur geleugnet und ja auch der Tagesprophet berichtet gegen Harry, der Tagesprophet berichtet gegen Dumbledore. Und vielleicht ist es für Harry ja schon so ein bisschen so, naja gut, Dumbledore und ich, wir sind jetzt hier im gleichen Boot, weil Harry ja keine Ahnung hat, was Dumbledore noch alles mit dem Orden macht. Weil dadurch, dass Harry ja kein wirklicher Teil des Ordens ist, hat Harry vielleicht die Hoffnung, dass er besonderer ist noch, also quasi so eine kleine, so ein kleines Alleinstellungsmerkmal gegenüber den Ordensmitgliedern, auch durch die Nähe zu Hogwarts, ne? Weil immerhin behalten sich beide im gleichen Schloss auf, während die Ordensmitglieder im Hauptquartier sind. Vielleicht denkt Harry das sich deshalb so und glaubt halt, dass sie anders verbunden sind.
Und das, obwohl er nicht mal Vertrauensschüler geworden ist. Na, na, na.
Ja, schade, schade, schade. Es ist auf jeden Fall richtig crazy.
Auf der anderen Seite denke ich mir immer so, tja, wenn Dumbledore sich vielleicht auch nicht so distanzieren würde, dann hätte er vielleicht auch mitbekommen, dass Harry gerade hinter seinem Rücken DDA gründet. Ja, also davon wusste Dumbledore nämlich ziemlich sicher nichts, weil das sehen wir später an seiner Reaktion, als es rauskommt. Und dass ihm das entgeht, das passt ja eigentlich auch gar nicht so zu ihm. Und das ist ja wahrscheinlich auch nur passiert, weil er eben Harry so von sich meidet, weggehalten hat. Ja.
Ja, klar. Ich meine, er kann ja, ist ja recht feinfühlig, ne? Dumbledore hat ja dann wahrscheinlich auch so ein bisschen so einen sechsten Sinn für Machenschaften. Aber wenn er ja keinen Kontakt zu Harry hat, ja, wie soll er es denn machen? Weil alle anderen kriegen es ja auch nicht so richtig hin. Und dann ist es ja auch so, dass er ja auch nichts darauf gibt, was Umbridge so tut.
Ja, ja,
abgesehen davon, dass sie sich natürlich auch mit Dumbledore nicht austauscht über...
Ja, das ist ein weiterer Kampf, den Dumbledore führt in diesem Jahr. Ja,
ja, also er hat auch alle Hände voll zu tun. Ne? Also vielleicht muss man dann da Abstriche machen. Später kommt es ja dann dazu, dass Harry einen Albtraum hat und da geht es ja darum, dass Mr. Weasley von der Schlange angegriffen wurde und dann führt McGonagall Harry und Ron nämlich zu Dumbledores Büro, weil Ron Harry zu McGonagall geschleppt hat und Dumbledore ist wach und sitzt auch an seinem Schreibtisch, weil ich glaube, der Mann schläft in diesen Tagen nicht besonders viel.
Ja, das ist so witzig. Also es ist weit nach Mitternacht, aber er hat so einen Umhang über sein Nachthemd an. Also er hat anscheinend schon bettgehbereit, aber noch hellwach.
Ja, genau. McGonagall leitet das Ganze dann so ein bisschen ein und sagt dann so, ja, Harry hatte einen Traum. Und Harry ist ja sofort so und sagt, nee, das war kein Traum, sondern echt. Und erzählt das ja dann auch. Ich glaube nicht, dass Dumbledore das hätte wissen müssen direkt, dass das echt war, weil ich glaube, dass Dumbledore das checkt.
Ja, der weiß um den Ernst der Lage und er unterbricht Harry ja eigentlich auch gar nicht, sondern er hört ja eigentlich die ganze Zeit zu, aber er guckt auf seine eigenen Hände. Also er guckt auch Harry kein einziges Mal an, was Harry ja extrem irritiert. Ich glaube, alleine deswegen hat er ja schon verstanden, dass es was Besonderes ist, weil er ja Harry auch so die richtigen Fragen stellt, weil er ihn ja fragt, aus welcher Sicht hast du das denn beobachtet? Und die Antwort, dass Harry ja quasi die Schlange war, die scheint Dumbledore sehr viel Informationen zu geben. Und nachdem er sich jetzt um Arthur gekümmert hat und die Porträts da losschickt, um sich zu kümmern, dann klopft Dumbledore auf so ein silbernes Instrument und es windet sich daraus eine Schlange aus Rauch und er fragt dann so in den Raum, aber im Wesen gespalten. Und aus dem Rauch, der sich dann, ne, wie so eine Schlange rauswindet, werden dann zwei Schlangen. Und das bestätigt offenbar Dumbledores Gedanken. Und es waren immer so Sachen, wo ich mir so dachte, was passiert hier gerade? Ich weiß noch, ich habe das gelesen, dachte mir so gerade, hä, was?
What the fuck?
Ich war so verwirrt. Und also hier kann ja wirklich niemand mehr leugnen, dass J.K. zu dem Zeitpunkt schon wusste mit den Horcruxen und ne,
ja,
dass Hermine und Harry, dass die verbunden sind durch den Horcrux eben und sowas. Und sie hat ja auch später in einem Interview bestätigt, dass Dumbledore hier die Vermutung hat, dass Voldemort eben seine Seele gespalten hat und einen Teil davon in Nagini gesetzt hat. Und ich glaube, dass Dumbledore hier jetzt auch versteht, dass Harry eben auch ein Horcrux sein muss, weil nicht nur Harry und Voldemort eben verknüpft sind, sondern eben auch Harry und Nagini. Also sie alle drei sind ja miteinander so verbunden. Aber was ist das bitte für ein krasses Instrument? Man klopft da drauf, das gibt einem Antworten. Was ist das?
Und es kommt auch nie wieder vor?
Nee. Harry will eigentlich auch fragen, so, was passiert hier gerade, was ist das? Aber die Porträts kommen in dem Moment zurück und haben halt Informationen, wie es jetzt weitergeht. Deswegen kommt er nicht dazu. Aber ich finde, das ist ein spannendes Instrument.
Wurde darüber auch in deinem Buch spekuliert?
Nee, was leider das ist? Nicht. Ja, aber ich bin dafür, dass mal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen darüber spekulieren. Also haut mal den besten Spekulatius bitte in die Kommentare. Wie könnte dieses Instrument heißen und was macht es alles?
Es ist einfach ein silbernes Instrument, nur, ne?
Ja, und es kommt anscheinend Rauch raus.
Genau, man kann es mit dem Zauberstab aktivieren und dann kommt erst eine Schlange und dann zwei. Und
ja,
dann
es kommt, nee, ich glaube, es kommt Rauch raus. Und dass das eine Schlange ist, ist jetzt nur ne, ein so. Gedankenkarussell wahrscheinlich.
Na, okay, ah ja.
Also wenn du gerade okay. an, keine Ahnung, an
Eulen denkst, sind es Eulen.
Genau.
Ah ja.
Na.
Clever.
Also ich weiß es nicht, das wäre jetzt so meine Vermutung.
Ich weiß es auch nicht. Aber die Porträts melden, dass Mr. Weasley gefunden worden ist und er ist im St. Mungus. Und dann schickt er ja McGonagall los, um die Weasley-Kinder zu holen. Fox wird zu Mrs. Weasley geschickt, damit die informiert wird. Also Dumbledore hat da auch alles unter Kontrolle. Er ist ja auch überhaupt nicht hektisch oder so, sondern ist da wie immer, ne, ganz klar in dem, was er tut.
Mhm. Ja, also wie immer hat er einfach alles unter Kontrolle und er organisiert dann einen Portschlüssel, mit dem die Weasley-Kinder und Harry zu Sirius in den Grimmauld Place reisen sollen. Und kurz bevor der Portschlüssel sie wegbringt, schaut Harry Dumbledore dann doch in die Augen. Und er spürt in ihm so einen Hass aufsteigen. Das ist ein Gefühl, was Harry natürlich sehr verwirrt. Und aufgrund des Traums vorher und natürlich auch aufgrund dieses Gefühls fühlt Harry sich halt schrecklich und in den nächsten Tagen belauscht er ja auch ein Gespräch der Erwachsenen und es wird daraus deutlich, dass Dumbledore sich Sorgen um Harry macht und anscheinend spürt er ja auch, dass Harry so ein bisschen das Gefühl hat, ich muss hier raus, weil er will ja abhauen, weil kaum hat Harry sich entschlossen zu verschwinden, erscheint Phineas Nigillis in seinem Porträt in Harrys Zimmer und sagt ihm, er soll bleiben, wo er ist, das wäre eine Botschaft von Dumbledore. Und Harry macht das natürlich sehr wütend, weil er halt keinerlei Informationen bekommt, weil er ignoriert wird und das Gefühl hat, es wird alles über seinen Kopf hinweg entschieden. Und ich meine, das Gefühl ist ja auch gar nicht so falsch.
Nee, genau.
Aber ihm bleibt natürlich nichts anderes übrig, als auch diesem Befehl zu folgen. Aber auch hier finde ich es wieder ganz interessant, dass Harry so der Einzige ist, der in diesem Buch nicht mit Dumbledore kommuniziert und auch nicht bereitwillig diesen Befehlen folgt, weil alle anderen eiern Dumbledore ja hinterher wie kleine Kükenbabys.
Das stimmt allerdings. Jetzt, wo du es nämlich vorhin gesagt hast, dass jeder irgendwie immer sagt, es gibt nämlich, wenn man durchs Buch blättert, richtig viele Passagen,
ja,
wo Dumbledore erwähnt wird,
genau,
aber nur mit so einem Satz, wo steht, ja, also Dumbledore hat das und das gesagt. Dumbledore meinte das, wir müssen das noch Dumbledore sagen.
Genau so.
Und Dumbledore hat letztes Jahr gesagt, aber Dumbledore hat gesagt, nächstes Jahr könnte es sein. Ne, das stimmt schon.
Ja, genau. Das ständig beziehen sich alle und das ist nur in diesem Buch so extrem.
So extrem, ja. Das stimmt, das fast jedes Kapitel ist irgendwas mit Dumbledore.
Ja, und auch hier, Dumbledore entscheidet jetzt auch wieder weiter. Er möchte nämlich, dass Snape Harry Okklumentik-Unterricht gibt. Und ich meine, klar, Dumbledore kann das nicht selber unterrichten, weil er ja eben gerade diese Distanz zu Harry aufbaut. Aber ich finde, Snape vorzuschicken, das ist wirklich in jeder Hinsicht äußerst riskant. Weil natürlich Snape und Harry nicht die beste Beziehung haben, aber auch Snape sehr viele Erinnerungen und Wissen hat, an das Harry ja im Rückkehrschluss nicht rankommen sollte. Und deswegen will Snape ja auch seine Erinnerungen beschützen, allen voran natürlich die Beziehung zu Lily und sein gewalttätiges Elternhaus, aber ja auch irgendwie so diese Schmach der Jugend, die er durch Harrys Vater da erlebt hat. Aber natürlich auch die Dinge, die zwischen Dumbledore und Snape einfach gesagt wurden. Das sind ja alles Sachen, die Harry eigentlich nicht erfahren sollte. Und deswegen leiht Dumbledore Snape vermutlich sein Denkarium, damit die ganzen Gespräche und Erinnerungen vor Harry sicher sind in diesen Okklumentik-Stunden.
Mhm.
Das geht natürlich aber auch nach hinten los, wie wir später sehen.
Aber meinst du nicht, dass es auch so ein bisschen daran liegt, dass er sich für Snape entschieden hat? Erstmal, weil Snape es auch wirklich gut kann.
Ja, natürlich.
Er ist ein Meister da drin.
Ja.
Aber auch so ein bisschen daran liegt, dass Dumbledore durchaus diese Verbindung, die er zu Snape hat, immer wieder aufs Neue ausnutzt und sagt, du,
ja,
ich habe dir geholfen und du musst jetzt. Und ne? Also ich glaube schon, dass das ist das, was wir auch eingangs gesagt hatten, dass Dumbledore ja niemandem hilft, einfach aus reiner Herzensgüte, weil er so ein toller alter Opa ist, sondern das macht er ja auch, weil er einen Nutzen davon hat. Und von Snape hat er ja einen riesigen, einen immensen Nutzen.
Ja, in dem Jahr sowieso.
Und nutzt das halt regelmäßig auch für seinen Vorteil aus, ohne dass Snape im Gegenzug was davon hat. Also jetzt von dieser Okklumentik-Stunde, da hat Snape ja jetzt tatsächlich nichts davon.
Nee,
das ist einfach nur mehr Arbeit. Hoffentlich kriegt er das bezahlt. Ein paar Gallionen.
Ja, das stimmt.
Später wird dann ja Trelawney von Umbridge entlassen und das ist ja auch eine sehr emotionale Szene. Dumbledore kommt ja dann in die Eingangshalle und er wirkt auch da eher wieder ruhig. Und du hattest es ja vorhin schon gesagt, dass er eher, der ist ja so kalt in diesem Schuljahr und das ist auch hier eigentlich. Alle sind auch aufmerksam auf ihn geworden und er geht auch sofort zu Trelawney hin, die ist ja, sitzt ja weinend auf ihrem Koffer, ist total aufgelöst und Umbridge ist, macht ihre Umbridge-Sachen, sie erklärt dann ja, zeigt auch ein Dokument, dass sie jetzt Großinquisitorin ist und die kann da jetzt machen, wie sie möchte. Dumbledore ist ja auch da eher wieder ruhig, aber halt auf so eine Art und Weise, die Umbridge gegenüber schon so ist. Ja, du darfst Lehrer entlassen, wie du willst, aber es ist mein Schloss und du kannst sie nicht aus dem Schloss werfen, das entscheidet nur der Schulleiter. Also er versucht sich dann schon auf diese subtile Art und Weise, sich über sie zu stellen.
Ja, voll.
Das macht er dann ja auch, aber ohne sie öffentlich zu demütigen oder zu erniedrigen oder so. Ich meine, das hätte er vielleicht auch gekonnt, aber hat er auch keinen Nutzen darum. Also er weiß schon auch immer genau, sich auszudrücken. Und dann ist auch ganz klar, Trelawney darf in Hogwarts bleiben.
Ja, und auch das ist natürlich nichts, was er macht aus Nächstenliebe zu Trelawney. Natürlich nicht, nein, denn Trelawney darf auf gar keinen Fall einfach so auf Londons Straßen herumlaufen, nee, weil Voldemort natürlich genau weiß, von wem die Prophezeiung gemacht wurde. Er könnte sich dann also einfach, anstatt hinter der Prophezeiung her zu sein, hinter Trelawney her sie foltern und dieses Wissen aus Trelawney herausholen. Und das will Dumbledore natürlich nicht. Er möchte es Voldemort schwer machen. Voldemort soll beschäftigt bleiben. Deswegen muss Trelawney bei ihm bleiben. Es ist ihm natürlich völlig Latte, ob die Alte jetzt im Schloss wohnt oder nicht, weil an ihr persönlich liegt ihm jetzt nichts, aber er kann sie natürlich nicht Voldemort ausliefern und deswegen kümmert er sich hier so hingebungsvoll um sie. Das ist Classical Dumbledore wieder hier.
Ja, das ist halt, zieht sich so, ich habe jetzt gerade kurz spontan überlegt, was er tun würde, wenn Madame Hooch zum Beispiel rausgeworfen worden wäre. Ob er es einfach so hätte passieren lassen.
Er hätte gesagt,
lassen.
Mensch, Rolander, wir treffen uns mal in drei Besen auf dem Butterbier die Tage.
Ja genau.
Könnte sein.
Ja, was ich aber eigentlich dann, das ist was, was du auch gesagt hattest, er stellt sich so sehr gekonnt über Umbridge und das macht er dann ja auch, weil er Umbridge auch direkt die nächste Munition wegnimmt, weil er hat ja schon direkt einen Nachfolger für Trelawney gefunden, nämlich Firenze. Ja. Es wundern sich ja so ein bisschen alle, warum er von den Ländereien zurück ins Schloss kommt, als diese ganze Sache passiert. Ja, wahrscheinlich war er gerade eben noch bei den Zentauren und hat Firenze geholt. Ja, es ist, das ist schon wieder so ein ganz genialer Schachzug. Das finde ich schön, dass er hier, auch wenn Umbridge hier eigentlich ganz klar, man merkt es im Laufe des Buches, ganz klar so die Macht und die Kontrolle in Hogwarts so an sich reißt, aber trotzdem kann Dumbledore hier immer noch mal zeigen, so, nee, Perle, das ist mein Schloss hier.
Ja, weil sie kann fast nichts gewinnen für sich. Und wenn nur für eine kurze Dauer, also ja, nichts Dauerhaftes. Ne?
Ja.
Firenze bekommt ja dann auch ein persönlich von Dumbledore gestaltetes Büro.
Sehr schön.
Dumbledore hat nämlich seinen Raum im Erdgeschoss wie ein Wald eingerichtet, verzaubert. Es ist nämlich eine sehr exakte Nachbildung seines echten Lebensraums. Und weil Firenze möchte eigentlich im verbotenen Wald unterrichten, aber das geht natürlich nicht.
Nee.
Deshalb hat Dumbledore jetzt alles getan.
Für das finde ich nett.
Was möglich ist. Ne? Ja, das ist auch nett.
Ja. Als Umbridge dann kurze Zeit später die DA sprengt, weil Marietta gepetzt hat und sie Harry mit zu Dumbledore schleift, ist sein Büro bereits voll. Denn es sind Fudge, Minerva, Kingsley, Dawlish und auch Percy noch anwesend. Und auch hier schaut Dumbledore Harry natürlich wieder nicht an, gibt ihm aber unmissverständlich zu bedeuten, dass er sehr ahnungslos tun soll. Und als Marietta als Zeugin dann hereinkommt, da ist sie so schockiert von diesem Pickelfluch, dass sie erstmal ja gar nicht sprechen möchte. Und Dumbledore, bin ich mir ziemlich sicher, der hätte bestimmt einen Gegenfluch auf Lager. Aber auch in dieser Situation opfert er Marietta, um Harry und die DA zu schützen. Ja, also auch hier, Marietta hat ja wahrscheinlich ein Trauma bis an ihr Lebensende. Das Vermutlich. Ist für Dumbledore jetzt aber auch ein dort kleinere Übel. Und auch Kingsley verzaubert ja noch Marietta und belegt sie ja offenbar mit einem Vergessenszauber, sodass sie eben nicht aussagt bzw. dann lügt. Und das ist auch schon eine ganz schön harte Manipulation. Umbridge fängt dann ja auch daraufhin an, sie zu schütteln, weil sie ja vorher eigentlich die Informationen, die sie haben wollte, von Marietta schon bekommen hatte. Aber Dumbledore schreitet sofort ein, sodass Umbridge von ihr ablässt. Und Dumbledore ist hier jetzt auch richtig wütend. Also hier ist er nicht mehr der ruhige, entspannte, stets freundliche, sondern das war jetzt wirklich ein Schritt zu weit, weil das kann er nicht zulassen, dass jemand da an seine Schüler rangeht. Dass die Gute vorher verzaubert wurde und manipuliert wurde, das ist dann auch wieder egal. Nee, aber körperlich werden wir nicht. Also auf Muggelart braucht hier keiner bei Dumbledore anzukommen. Wenn, dann verzaubern wir nur.
Dann zeigt Umbridge ja eine Liste mit Namen mit dem Titel Dumbledores Armee. Und das ist auch so ein bisschen der Moment, wo Dumbledore dann das auch auf sich nimmt, dass es halt diese Vereinigung gibt. Er sagt offen, dass nicht Harry dahinter steckt, sondern er selbst, und behauptet eben, dass die Gruppe zu ihm gehört. Er sagt, glaube ich, sogar sowas in der Art, dass er die Schüler für seine eigene Armee gewinnen wollte, was natürlich auch richtig krass ist, wenn man sich das mal kurz überlegt. Er sagt das ja nicht, weil er das wollte, sondern allein, dass man ihm das abnimmt, dass er eine Schülerarmee gründen wollen würde, ist halt so krass, ne?
Ja, weil das natürlich Fudge größte Angst ist. Das ist ja das, wovor er jetzt irgendwie die ganze Zeit befürchtet hat, dass Dumbledore sich gegen Fudge richtet mit so einer eigenen Armee. Ja, deswegen haben die sich ja überhaupt auch erst Dumbledores Armee genannt, weil das ja diese absurde Angst von Fudge ist.
Ja.
Und Dumbledore spielt das hier natürlich ganz clever aus, weil er will ja auf gar keinen Fall, dass Harry von der Schule fliegt, weil er Harry natürlich in Sicherheit in Hogwarts wissen muss.
Ja, genau.
Und jetzt opfert er sich ja selber. Und natürlich nutzt er dann diese große Befürchtung von Fudge, damit Fudge ihm das halt auch wirklich abkauft. Und natürlich will Fudge ihn auch direkt nach Azkaban schicken. Aber
das
ist ja auch unser Anfangszitat, dass er eben zu Fudge sagt, dass er sich viele andere Dinge vorstellen könnte, die er lieber täte, als in Azkaban zu sitzen. Und ich vermute, dass er jetzt beginnt, auf Horcrux-Jagd zu gehen. Weil irgendwann muss er ja auch diesen Ring finden, den er ja in dem künftigen Sommer bereits zerstören wird. Und ich denke, das passiert jetzt alles. Jetzt kann er endlich mal so die Zeit nutzen und sagen, cool, hier frühzeitige Rente. Ich mache auch mal so ein Sabbatical und werde jetzt ein paar Horcruxe aufstöbern.
Ja, ist so ein bisschen, als würde er sich offiziell abmelden, ne?
Genau.
Mit einem riesen Tamtam sozusagen. So, ja,
das ist ja wirklich ein riesen Tamtam.
Haben wir jetzt hier alles geklärt. Ist ja auch so, dass Dumbledore, kurz bevor er abtaucht, er auch nochmal mit Harry quasi spricht, dieses Chaos für sich nutzt und dann sagt, dass Harry Occlumentic verwenden soll, dass es wichtig ist, dass er seinen Geist verschließt, besonders vor dem Schlafen. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Hinweis. Eigentlich müsste es für Harry ja in dem Moment, wenn er das denn ernst nehmen würde, was Dumbledore sagt, ist ja eigentlich total wichtig, weil Harry ja häufiger mal in eine Situation kommt, wo das sehr sinnvoll gewesen wäre. Und Harry das ja eigentlich bis zum Schluss gar nicht so richtig kann mit der Oklumentik und das ja auch nie als so wichtig wahrnimmt tatsächlich, wie es ja eigentlich ist. Ne?
Ja, aber was erwartet Dumbledore hier? Also er kann nicht Harry das ganze Schuljahr über ignorieren und dann von ihm aber erwarten, dass er jetzt so einen Hinweis auch ernst nimmt. Also es ist doch klar, dass der Rebell in Harry, der ja sowieso im fünften Schuljahr so extrem ist, hier in dieser Situation dann denkt, ach komm, alter Mann, du kannst mich mal am Zückerli.
So sagt man das. Ja, es kann natürlich sein.
Ja.
Naja, auf jeden Fall nimmt Dumbledore dann ja Fawkes Schwanz und verschwindet dann in einer Flamme und flieht sozusagen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass er das so oder so geplant hat und es jetzt einfach so einen besseren Effekt hat. Und Kingsley sagt ja auch noch sowas wie, ja, Dumbledore hat echt Stil.
Nee, das sagt er nur im Film. Weißt du, wer es im Buch
sagt? Nein,
das sagt
er
so
auch
cool.
Im Buch.
Nein, weißt du, wer das im Buch sagt? Nein, das sagt Phineas Nicholas Black, weil er sagt, also in vielen Dingen bin ich ja nicht mit Dumbledore einer Meinung, aber man muss schon sagen, der hat wirklich Stil.
Ich habe nur das Stil gelesen und habe dann gedacht, ist Kingsley.
Ist natürlich aber viel cooler, dass das gut im Film Kingsley macht.
Ja.
Ist viel besser gelöst natürlich, weil wir wissen, Phineas spielt im ganzen Film leider ja gar keine Rolle, obwohl er ja im siebten Teil sogar noch wichtig geworden wäre. Aber hier im Buch sagt es eigentlich Phineas. Das finde ich sehr, sehr witzig.
Genau, ich habe nur das mit Stil, gelesen und dachte mir so, voll cool. Und da habe natürlich darauf geschlossen, es ist so ikonisch, wie Kingsley das sagt im Film, dass man das gar nicht anders im Kopf hat. Ja, aber das ist ja sehr gut, dass die Porträts auch noch Humor haben.
Wir wissen allerdings, dass Dumbledore nicht jetzt seine Ruhe hat und in Ruhe auf Horcrux-Forschung gehen kann, denn er wird ja schon kurze Zeit später im Ministerium gebraucht, nämlich als Harry mit den anderen hinreist, um vermeintlich Sirius zu retten. Er hört nämlich von Snape, dass Harry das Gefühl hat, dass Sirius in Gefahr ist, und da reist Dumbledore zum Grimmauld Place, um Creature zu befragen, und er findet dort heraus, dass Creature Harry angelogen hat und behauptet hat, Sirius sei im Ministerium. Dafür hat Dumbledore, wie er später sagt, er hat ihn überredet, die Wahrheit zu sagen, aber offensichtlich hat er ihn wahrscheinlich mit Gewalt gezwungen, das alles zu erzählen. Und das ist ein Dumbledore, den wir jetzt ja so noch nicht kennengelernt haben und der uns natürlich auch ein bisschen Angst macht, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, habe ich mir auch gedacht, aber jetzt, wenn ich mal kurz so wirken lasse, denke ich mir, aus dem Affekt heraus. Also ich glaube nicht, also den Teil.
Ja, aus der Notwendigkeit.
Den hat er ja nicht, genau, weil... Den Teil, das ist ja auch etwas, was außerhalb seiner Kontrolle lag. Das konnte er nicht planen. Ich denke, dass er gehofft hat, dass Creature sich irgendwann an die Ordensmitglieder gewöhnt und dann loyal wird.
Nee, er hat den Auftrag Sirius gegeben. Er hat zu allen gesagt, seid nett zu Creature. Das war sein Befehl. Und der Einzige, der es nicht richtig gemacht hat, war Sirius, der über den Stolz seiner Familiengeschichte nicht hinwegsehen konnte und Creature ja weiterhin schlecht behandelt hat, sodass Creature eben die Loyalität gewechselt hat. Eigentlich hätte Dumbledore es unter Kontrolle gehabt.
Ja, weiß ich nicht, ob du Creatures... Verbindung zu seiner Herrin ist ja doch sehr stark gewesen. Weiß ich jetzt nicht, ob Dumbledore das jetzt innerhalb von einem Jahr.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn Sirius sich anders verhalten hätte, wäre dieser Loyalitätsbruch zu Sirius ausschlaggebender gewesen, als es jetzt ist.
Das kann, vielleicht.
Sirius hätte es so oder so nicht geschafft, nett zu Creature zu sein.
Ich wollte auch nur noch mal kurz rechtfertigen, dass es einfach eine sehr schlimme Situation ist und auch hier Creature dann wieder das Bauernopfer ist.
Natürlich.
Sind noch mehr Leute in Gefahr, Schüler sind im Ministerium und dann kann Dumbledore ja auch ins Ministerium reisen, macht sich ja wahrscheinlich auch instant auf den Weg.
Na klar.
Kennt er sich auch aus und trifft ja dann quasi auch ein, als Harry ist das auch so eine Halle? Ja, oder?
Als Dumbledore kommt, er kommt ja genau in dem Moment, als Sirius quasi stirbt und Sirius fällt in diesen Vorhang. Das heißt, die sind in diesem Raum mit diesem Vorhang. Er ist super zornig, als er erscheint und schafft es ja auch, die meisten verbliebenen Todesser mit so unsichtbaren Seilen in Schach zu halten. Und nur noch Bellatrix kämpft dann mit Kingsley und besiegt ihn aber auch. Dumbledore feuert ihr zwar noch einen Fluch nach, aber sie flieht direkt. Und Harry rennt ihr dann ja auch hinterher. Und dann habe ich mich gefragt, was hatte Dumbledore jetzt noch Wichtiges zu tun, dass er nicht direkt den beiden gefolgt ist? Er kommt voll spät.
Ja, aber er kommt ja erst später, also kurze Zeit später, weil diese Szene zwischen Harry und Bellatrix, wo sie sagt, du musst es wollen, wenn du mich foltern willst,
diese Crucio-Szene.
Das sind ja auch ein paar Minuten,
ja,
wo sie diese Unterhaltung führen.
Und wie gesagt, er hatte ja die meisten Todesser schon unter Kontrolle. Was hat er jetzt gemacht? Nochmal schnell Mad-Eye Moodys Auge eingesetzt oder was? Ich verstehe nicht.
Um was zu tun?
Ja, nee, weil Moody lag doch auf dem Boden und hatte sein Auge verloren.
Ach so.
Passiert auch noch vor. Ja, also ich weiß halt nicht, weil ich mir so denke, um die Verletzten können sich auch andere kümmern. Aber da ist gerade dein Boy einer Wahnsinnigen hinterhergerannt. Ich weiß ja nicht, was da wichtiger ist. Naja, aber ja, er kommt auf jeden Fall sehr spät dazu. Und dann kommt ja auch noch Voldemort zu der ganzen Situation dazu. Und dann erst kommt Dumbledore. Und Dumbledore sorgt dafür, dass Voldemorts Todesfluch nicht Harry trifft, sondern dass sich eben dann einer dieser goldenen Statuen vor Harry stellt und den Fluch abfängt. Und er selber weicht auch einem Todesfluch von Voldemort aus. Dann erweckt er ja die anderen Statuen auch noch zum Leben. Und während eine dieser Statuen auf Bellatrix zurennt und sie zu Boden wirft und festhält, jagt eben dieser goldene Zentaure Voldemort. Das ist irgendwie so eine ganz absurde Situation erstmal, weil diese ganzen Statuen da irgendwie auch noch mitkämpfen. Und gleichzeitig betteln die sich ja aber auch verbal. Also Dumbledore wirft Voldemort vor, töricht zu sein, weil Auroren ja unterwegs sind und seine geheime Rückkehr aufgedeckt werden wird. Und Voldemort feuert halt die ganze Zeit Todesflüche, die Dumbledore aber alle verfehlen.
Was ja auch irgendwie krass ist, ne?
Ja.
Weil blocken kannst du Todesflüche ja eigentlich nicht
und
so.
Dumbledore
also nicht
ist so
mit einem Zauber, ne? Aber der ist so wendig, der Dumbi.
Ja.
Und dann springt der auch mal hoch, so. Piu.
Der hat in seinem Alter immer noch die Reflexe einer jungen Katze.
Ja, es ist ganz wild. Ist auf jeden Fall ein wilder Kampf. Und ich finde aber auch, dass ich finde, es wirkt nicht so anstrengend bei Dumbledore, wie es eigentlich sein müsste.
Ja, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Also bis jetzt war alles so ein bisschen federleicht, aber jetzt geht der richtige Kampf ja erst los. Mit so einer kleinen Bewegung seines Zauberstabs strömt so eine gewaltige Kraft von Dumbledore aus, sodass sich sogar Harrys Haare sträuben. Und Voldemort beschwört ein Schild auf und belächelt Dumbledore nur, dass er halt keine Todesflüche benutzt. Und Dumbledore ist dann auch wieder so ein bisschen, wie er vorher bei Umbridge war, so ein bisschen von oben herab und sagt dann so, es gibt andere Wege, einen Mann zu zerstören. Und ich meine, er weiß ja sowieso, dass Voldemort gerade aktuell noch gar nicht sterben kann. Das verrät er natürlich aber hier nicht. Und er schreitet dann sehr furchtlos auf Voldemort zu, als könne ihm auch nichts geschehen. Das finde ich halt auch echt krass, weil, wie gesagt, Voldemort feuert ja die ganze Zeit seine Todesflüche. Und die beiden diskutieren dann darüber, ob der Tod jetzt das Schlimmste ist oder nicht. Und Dumbledore wirft Voldemort vor, den er übrigens ja auch noch die ganze Zeit Tom nennt, was ja auch wieder so ein bisschen degradierend ist, dass er sehr schwach wäre. Und hinter seinem Schild, das Voldemort ja immer noch hat, feuert Voldemort noch einen Todesfluch an. Aber der Zentaure wirft sich diesmal vor Dumbledore und zerbricht dann auch in 100 Stücke. Also dieser Todesfluch muss sehr heftig gewesen sein, weil wir wissen, die andere Statue hat sich auch schon mal dazwischen gestellt. Und da ist ja jetzt nichts derartiges passiert. Und Dumbledore schwingt daraufhin seinen Zauberstab wie eine Peitsche und eine Flamme schlängelt sich um Voldemort und sein Schild. Aber Voldemort verwandelt die Flamme dann in eine Schlange, die den Griff sofort löst und sich gegen Dumbledore richtet. Voldemort verschwindet auch daraufhin, also er disappariert und die Schlange will gerade angreifen, als eine Stichflamme über Dumbledore erscheint. Mhm. Und Voldemort feuert dann wild wieder einen Todesfluch ab, aber Fawkes erscheint diesmal und er schluckt den Todesfluch, geht dann auch in Flammen auf, aber erscheint natürlich, weil er ja eben ein Phönix ist, wieder als kleines Baby.
Aus der Asche.
Ja, genau. Im selben Moment macht Dumbledore dann so eine fließende Bewegung mit seinem Zauberstab und die Schlange löst sich in dunkle Rauchschwaden auf. Und das Wasser aus dem Brunnen, auf dem Voldemort inzwischen dann wieder appariert ist, das steigt dann an und umschließt Voldemort wie ein Kokon aus geschmolzenem Glas, also so ein bisschen wie das ja auch im Film ist. Und Voldemort scheint darin zu ersticken, also er kriegt keine Luft mehr. Aber auch hieraus kann er wieder verschwinden, vermutlich desappariert er und das Wasser fällt dann einfach ins Becken zurück. Und Voldemort scheint ja jetzt erstmal verschwunden zu sein, aber in Dumbledores Stimme ist dann doch etwas wie Angst zu erkennen, weil Voldemort jetzt Besitz von Harry ergreift und deswegen ist Dumbledore natürlich machtlos, weil jetzt bedeuten würde, wenn er Voldemort angreifen möchte, muss er Harry angreifen.
Ja.
Ja, Voldemort und Harry fordert Dumbledore dann auf, ihn zu töten, weil der Tod ist ja nichts Bedeutendes und Harry schließt dann ja auch quasi damit ab, weil er auch anscheinend wirklich denkt, Dumbledore zieht das jetzt durch und tötet Voldemort, obwohl er gerade in Harry drin ist. Und er muss dann an Sirius denken und sagt so, ja, jetzt sind wir bald wieder vereint. Und diese Gefühle sorgen eben dafür, dass Voldemort wieder aus Harry vertrieben wird. Aber Dumbledore, der ja sehr machtlos war und nichts tun konnte für Harry, ist sofort aber bei ihm, als er wieder zu sich kommt. Und erst als er merkt, dass es Harry soweit gut geht, widmet er sich auch dem ankommenden Fudge, der ganz aus dem Häuschen ist, weil er ja Voldemort gesehen hat. Und er kann Fudge überzeugen, dass sie auf derselben Seite sind und er die ganze Zeit recht hatte bezüglich Voldemorts Rückkehr. Und Dumbledore verspricht dann auch, ihm alles zu erklären, aber zuerst bringt er Harry eben kurz nach Hogwarts. Er verwandelt dann wieder einen Kopf der Statue zum Portschlüssel und fordert Fudge auf, Umbridge aus Hogwarts zu entfernen und dafür zu sorgen, dass Hagrid zurückkehren darf und schickt Harry dann nach Hogwarts zurück und bittet ihm, eine halbe Stunde zu warten, bis er eben mit dem Gespräch mit Fudge fertig ist, um ihm alles zu erklären. Also er hat jetzt hier wirklich viel vor.
Ist aber auch krass, dass Dumbledore einfach in diesem Moment einfach an alles denkt, ne?
Ja, also, genau.
Umbridge muss weg, Hagrid muss wieder her, Harry muss nach Hogwarts, ich muss es noch Fudge erklären, hier sind noch andere Leute, Tagesprophet ist auch noch am Start. Also Dumbledore ist nicht aus der Ruhe zu bringen.
Nee, das stimmt. Ja, und er scheint ja dann wirklich diese halbe Stunde zu nutzen, um Fudge irgendwie alles, sag ich mal, zu erklären, über kurz oder lang. Und er bietet ihm dann an, sich in Hogwarts an ihn zu wenden, wenn er halt noch weitere Fragen hat. Also ich vermute, dass es noch ein längeres Gespräch auf jeden Fall auch noch geben wird. Aber er hat es eben Harry versprochen, dass er in einer halben Stunde bei ihm sein wird. Und dann erscheint er dann auch wieder in seinem Büro durch Flohpulver und versichert Harry, dass es allen soweit gut geht. Aber Harry hat halt gerade ganz andere Sorgen. Er hat ja unglaubliche Probleme. Schuldgefühle, allen voran natürlich, weil Sirius seinetwegen gestorben ist und das ja auch völlig umsonst. Und Dumbledore zeigt hier viel Verständnis und er sagt, er weiß, wie Harry sich fühlt und auch wenn Harry ihm widerspricht, so stimmt es ja aber eigentlich, weil Dumbledore fühlt sich natürlich schuldig wegen des Todes seiner Schwester. Und das kann man hier ja schon so ein bisschen vergleichen, weil beide Tode völlig umsonst waren und Unschuldige ja eigentlich getroffen haben, die mit der ganzen Situation eigentlich nichts zu tun hatten.
Und ja, aber Dumbledore ist ja schon, ihm ist ja schon bewusst, dass so, wie er das Schuljahr gehandhabt hat, dass der Opfer passieren können.
Klar. Und
dass es deshalb auch seine Schuld ist, dass Sirius darunter gefallen ist.
Also genau.
Das ist, sagt Dumbledore ja auch. Also was natürlich krass ist und es hilft Harry natürlich auch gar nicht.
Nee.
Ne?
Zumindest aber, in dem Moment noch nicht. Ja,
ja, genau. Aber ist vielleicht auch genau wichtig, dass er es jetzt sagt, wo die Wunden noch so frisch sind, damit Harry das besser verarbeiten kann.
Ja, Dumbledore erklärt Harry auch, dass der Schmerz, den er eben empfindet, dass es ja eben seine große Stärke ist. Denn das war es ja auch, was dafür gesorgt hat, dass Voldemort nicht von ihm Besitz ergreifen konnte. Und deswegen ist Dumbledore wohl auch gerade so sicher, dass Voldemort sich nicht in Harrys Gedanken eingenistet hat. Weil er kann Harry jetzt ja wieder in die Augen gucken und er kann sich ihm jetzt wieder widmen. Harry ist aber so wütend, er nimmt das alles gar nicht wahr und er fängt ja auch an, Dumbledores Instrumente kaputt zu machen. Und ich habe das in dem Moment, wo ich es jetzt nochmal gelesen habe, so gefühlt, wie er da sitzt und brüllt. Und er sagt ja sowas wie, er will kein Mensch mehr sein, wenn das heißt, dass dieser Schmerz zum Menschsein dazugehört. Mhm. Und ich muss echt sagen, es hat mich so krass berührt, weil ich diesen Schmerz von Harry so authentisch fand. in dem Moment und diese Wut, die er hat und auch diese Worte. Ich meine, Dumbledore hat natürlich total recht mit dem, was er sagt, aber das ist, wie du schon gesagt hast, das hilft Harry ja überhaupt nicht. Und man kann das so gut nachempfinden, dass Harry sagt so, ja, wenn das meine Stärke ist, dann will ich nicht stark sein. Und wenn das zum Menschsein dazu gehört, dann will ich kein Mensch sein. So, das ist echt heftig. Ja, Harry hat halt einfach überhaupt gar keinen Platz für diese Worte.
Ja, er ist vielleicht eine halbe Stunde danach auch alles echt ein bisschen frisch.
Ja.
Aber ich finde es natürlich auch krass, dass Harry sagt ja auch, dass er dann raus will und dass er will, dass es aufhört und dass ihm auch alles egal ist. Und Dumbledore dann noch sowas sagt wie, ja, eigentlich ist es dir nicht egal. Und auf der einen Seite denke ich mir so, ja klar, hast du recht, weil Harry ist, wir wissen, dass Harry ja eigentlich ein guter Mensch ist und natürlich ist ihm das nicht egal.
Ja.
In dem Moment ist es jetzt egal, aber auf der anderen Seite dachte ich mir so, naja, Dumbledore, ich weiß nicht. Mhm. Es ist wirklich auch, lass doch dem Jungen mal seine Realität jetzt gerade so leben, wie er es fühlt.
Ja. Ich meine, er greift ja auch nicht ein, also er hält ihn ja auch nicht davon ab, die Sachen kaputt zu machen und
das
so.
Stimmt.
Aber Harry will dann das Büro verlassen und das lässt Dumbledore nicht zu, weil er will eben erst sagen, was er zu sagen hat. Weil er natürlich weiß, dass Harry das Recht hat, noch viel wütender auf ihn zu sein, als er sowieso schon ist, weil er ja eben noch gar nicht alles weiß. Und deswegen sagt er jetzt eben nochmal, dass er alleine schuld ist an Sirius' Tod. Und natürlich räumt er dann Sirius auch noch eine Teilschuld zu, weil ich meine, er ist ein erwachsener Mann. Der hat sich selber dazu entschieden, ins Ministerium zu reisen, wo ich mir so denke, ja gut, aber du hast auch immer das ganze Schuljahr so darum getan, dass das, was im Ministerium ist, eine ganz große, tolle Waffe ist, die es zu beschützen gibt. Ja, also wen wundert's jetzt? Naja, aber er hätte ja auf jeden Fall offen auch zu Harry sein müssen und dann wäre das womöglich auch alles nicht passiert. Und Dumbledore behauptet, dass es an seinem Alter liegt und dass er deswegen zu schwach war, um Klartext mit Harry zu reden. Was halte ich für eine sehr schlechte Ausrede.
Absolut,
weil es spielt bestimmt viel mit rein, aber ganz bestimmt nicht Dumbledores Alter. Weil wir haben jetzt gesagt, er ist agil und beweglich wie eine junge Katze.
Ja.
Ja, er hat das ganze Schuljahr wirklich alles unter Kontrolle. Er denkt immer an alles. Er hat so ein schlaues Gehirn. Das liegt sicherlich nicht am Alter.
Also ich finde es auch eh krass, dass Dumbledore jetzt ja auch alles noch mal rausholt. Ja,
ja.
Der holt ja auch richtig weit aus.
Ja. Ist ja auch höchste Eisenbahn gewesen, aber auch.
Ja, na, es ist schon zu spät. Es ist nicht höchste Eisenbahn.
Ja,
der Punkt
schon.
Ist überschritten.
Genau.
Und Harry fühlt gerade den größten Schmerz seines Lebens tatsächlich, weil den Schmerz vom Verlust seiner Eltern, den hat er ja so aktiv nie fühlen können. Aber es ist natürlich, es ist ja trotzdem, es gab ja keinen Moment, der schmerzhafter war als der. Und Dumbledore meint jetzt ist der richtige Moment, der Junge, der hat jetzt hier alles demoliert, dem geht's richtig schlecht. Jetzt muss ich dir erstmal erklären, dass die Narbe, die du da auf dem Kopf trägst, die ist richtig wichtig und dass dadurch die Verbindung zu Voldemort, dass das halt so ein wichtiger Moment quasi ist, den man da nochmal ernst nehmen muss. Und dass diese Fähigkeit, Voldemorts Anwesenheit wahrzunehmen, irgendwie, da denke ich mir so, alter Mann, es ist jetzt nicht der Moment für Harry, das zu verarbeiten.
Also ich finde es schon wichtig, dass er das sagt. Genau, der Moment ist natürlich schwierig. Andererseits, den Moment hat er Eva schon verpasst. Es wird jetzt keinen guten Moment mehr dafür geben, weil so oder so läuft dieses Gespräch ja darauf hinaus, dass Sirius tot ist. Ja, aber der Schmerz bleibt
Minuten.
Ja. Der bleibt auch nach
drei
Tagen noch.
Ja, das stimmt. Aber 30
Minuten. Aber weißt du, was ich noch schlimm finde?
Nein.
Dass er nämlich, während er das erklärt, weiterhin nicht so positiv von Sirius redet. Und ich bin ja kein Sirius-Fan. Und ich sag so, ja, klar, ist der auch irgendwo selber schuld. Aber das ist jetzt nun wirklich nicht die Person, mit der man so über Sirius reden sollte und auch nicht der Zeitpunkt. Ja? Also,
das stimmt
auch. Also, so wie er von wegen, ja, Sirius hat auch Creature so schlecht behandelt und das hat dazu geführt, dass er Narcissa und Bellatrix loyal gegenüber war und also, wo ich mir so denke,
ist nicht
scheiß
der Moment.
Doch drauf, es ist nicht der Moment. Ja. Man kann die ganze Situation auch anders erklären, ja. Und dann fängt er ja auch nochmal an, hier mit Snape und dem Hass gegenüber James das zu vergleichen und so. Und weil Harry sagt dann so, ja, aber ne, Creature und Sirius dürfen sich, also Sirius darf Creature nicht hassen, aber Snape darf James die ganze Zeit hassen. Und da sagt Dumbledore dann auch, ja, da habe ich halt auch Fehler gemacht. Aber er gibt halt Snape nicht dieselbe Schuld, die er halt Sirius gibt. Und das macht Harry halt natürlich wieder total wütend. Aber über diese Loyalität von Snape, über die kann Dumbledore hier einfach noch nicht reden. Und das führt natürlich dazu, dass hier noch so eine ganz große Ungerechtigkeit aus Harrys Seite aus ist, weil er natürlich immer davon spricht, dass Snape ja auch nicht alles richtig macht, aber dem wird so 100% vertraut.
Und das kann er halt, das stimmt allerdings, und das erwähnt Dumbledore ja häufiger in Harrys Anwesenheit, dass er Snape zu 100% vertraut und ja auch nochmal so ist, dass Dumbledore Harry nochmal anweist, diese bescheuerten Oklumentik-Stunden mit Snape zu nehmen, obwohl das ja gar nicht funktioniert.
Ja.
Die können, also es funktioniert, also Snape und Harry sind ja kein funktionierendes Team. Und ja, ich glaube, Oklumentik lernst du vermutlich tatsächlich in Situationen, wo es dir jemand beibringt, dem du Erinnerungen anvertraust, dem nah bist, wo du auch sagen kannst,
das ja. Das ist ja auch super intim.
Mega. Und da denke ich mir, da kann das nicht Moody machen.
Das sagt er ja auch, dass er da wirklich nicht die beste Wahl getroffen hat. Und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen das Schlimme, weil je schwächer sich Dumbledore zeigt, desto wütender wird Harry. Ja, also Dumbledore gesteht ja hier wirklich viele Fehler ein. Und vorher war Dumbledore immer so fehlerlos und so. Und das ist jetzt so das erste Mal, dass wir von Dumbledore auch selber hören, dass er das alles nicht richtig gemacht hat. Und er gesteht dann ja auch, dass er sich zu sehr um Harry gesorgt hat, als dass er es übers Herz gebracht hätte, die letzten Jahre ehrlich zu sein. Und das ist natürlich super fatal. Und das ist ja auch, ich meine, das ist auch eine Erkenntnis, die Dumbledore natürlich hat. Das ist ja das, was Voldemort erwartet. Ja, also das, so erwartet er von Narren, die lieben, dass sie handeln. Und Dumbledore hat es halt genau so gemacht, wie Voldemort die Menschen immer belächelt, die lieben. Und anstatt an Harrys Wohl dabei zu denken, hat er sich halt eben eingeredet, er tut das Beste für Harry, indem er ihn vor der Wahrheit beschützt. Und das ist natürlich Quatsch. Weil Harry hätte die Wahrheit verdient, und zwar schon früher. Und das ist ja das, was wir die ganzen letzten Schuljahre auch schon gesagt haben. Okay, im ersten Schuljahr vielleicht noch nicht in dem Ausmaß. Ja, aber spätestens nach dem, was Harry im zweiten und dritten Schuljahr schon durchgemacht hat, und allerspätestens nach dem, was er auf dem Friedhof durchgemacht hat, wäre es wirklich absolut an der Zeit gewesen, diesem Jungen mal zu sagen, was Sache ist.
Aber deshalb finde ich, ist es jetzt auch zu spät, und ich nehme Dumbledore auch diese ganzen Entschuldigungen und dieses Fehlereingestehen auch nur zum Teil ab, weil ich mir denke, das wird er auch machen, um Harry noch ein bisschen weiter bei der Stange zu halten, weil es ist einfach so. Und es ist der denkbar schlechteste Moment. Und wenn man so clever ist wie Dumbledore, der das ganze Schuljahr über Leute gelenkt hat, Aufmerksamkeit auf Dinge gelenkt hat von einem der mächtigsten Zauberer der Welt, die ja dann dazu führen, dass er sich Zeit verschafft. Ich meine, er ist ein cleverer Typ, haben wir jetzt ein paar Mal gesagt. Dass er dann meint, dass das jetzt hier alles sein muss, viel zu spät, an einem der beschissensten Momenten, wo er doch sagt, ja, aber ich hab zu viele Gefühle für dich und es tut mir so leid, weil ich wollte dich so doll schützen, weil ich bin so ein herzensguter Mensch, ich wollte nicht, dass Harry, ich will nicht, dass du gefährdet wirst. Nein, Dumbledore arbeitet permanent mit der Gefährdung von Harry und von anderen. Es ist, und das, deshalb, wie gesagt, ich kann das jetzt nur zum Teil nachvollziehen, und ich könnte mir vorstellen, dass Dumbledore, der ja schon den Plan haben wird, dass er Harry im nächsten Schuljahr ausbilden werden muss, weil selbst wenn er noch nicht verflucht ist, er ja trotzdem weiß, dass die Zeit abläuft, weil Harry, der Krieg spitzt sich ja zu. Also wie viele Jahre hätte er noch? 2.
Ja, ja, genau.
Maximal. Und dann läuft's gut. So, das heißt, Dumbledore muss das ja vorbereiten und muss sich jetzt quasi ein bisschen kleiner machen, um Harry auch da wieder zu beweisen, ach, wir sind hier auf einer Wellenlänge und jeder macht mal Fehler und mach alles kaputt, sei wütend, aber du bist mir so wichtig, weil er dann ja doch Harry immer noch braucht. Und deshalb ist das jetzt nicht die Ehrlichkeit, wo man sagt, so, das ist das, was Harry wirklich gebraucht hätte.
Ja, und weißt du, was das Absurde an der ganzen Sache ist? Weil er ja immer davon redet, so von wegen, ja, also am Ende vom zweiten Schuljahr, da hattest du dann schon so viel durchgemacht. Und am Ende vom dritten Schuljahr oder am Ende vom vierten Schuljahr hattest du so viel Schmerz erfahren und so. Wo ich mir denke, naja, aber es gibt ja auch eine Mitte des Schuljahres. Er hätte Mitte des dritten Schuljahres mit Harry reden können. Er hätte Mitte des vierten Schuljahres mit Harry reden können.
Nach dem Quidditch-Sieg wäre ein guter Moment. Da sind noch gute Gefühle
da. Ja, es gibt doch nicht immer nur das Ende des Schuljahres. Aber ich muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier noch nachvollziehen kann, wo man weiß, was noch alles passiert und zu was Dumbledore noch alles fähig ist. Aber damals, als man nur diese 5 Bücher hatte, ich weiß noch, das war so ein schockierender Moment, weil Dumbledore Fehler gemacht hat und die ja hier sich eingesteht. Und eben diese Schwäche zeigt. Weil vorher hat man Dumbledore nie so gesehen. Und man hat ihn nie so wahrgenommen als jemand, der schuld an etwas ist. Und auch, also in dem Moment im Ministerium, er taucht auf wie der große Held. Mit einem Zauberstabschwung hat er die Todesser unter Kontrolle. Im nächsten Moment duelliert er sich mit Voldemort. Also er taucht ja auf wie ein Held. Du nimmst ihn ja als Leser in dem Moment nicht als jemand wahr, der gerade verkackt. So, und dann kommt dieses Gespräch und das ist, ich weiß noch, wie das für mich so krass war, weil man Dumbledore bis zu diesem Moment ja eigentlich noch auf einem sehr hohen Podest hatte. Und jetzt war es so, dass man plötzlich alles angezweifelt hat. Und bei allem plötzlich dachte, boah, krass, ja, der hätte das viel früher machen müssen. Und wir wissen ja immer noch nicht alles. Wir wissen ja immer noch nichts von Horcruxen oder irgendwas. Ja, wir wissen nur, das ist eine Verbindung und Dumbledore hätte das alles mal früher sagen sollen und so. Aber es ist ja nur ein Teil der Wahrheit, den er hier sagt. Und trotzdem ist es für den Leser plötzlich so, der ist gar nicht so allwissend und der ist gar nicht so krass, wie wir dachten, sondern auch dieser Mensch hat Fehler und Schwächen. Und das war ein Turning Point hier in dieser Reihe
damals. Ja, meinst du?
Ja.
Weiß ich nicht. Kann ich nicht aus Erfahrung sprechen, aber es ist trotzdem, wenn man es aus Harrys Sicht sieht, vielleicht auch so, wenn er mal ein bisschen Zeit hat,
gerade auch für
drüber nachzudenken, ne?
Ja, der ja immer zu ihm aufgeschaut hat, natürlich.
Zum Beispiel, in diesem Gespräch wird ja auch nochmal die Prophezeiung kurz aufgewärmt.
Lieben wir,
ne? Dumbledore spricht da auch nochmal drüber und erklärt dann, dass da mehrere Kinder in Frage gekommen wären und dass sich quasi Voldemort Harry ausgesucht hat, also die Familie Potter. Und dann dachte ich mir so, wie soll das jetzt Harry helfen? Wenn du dann da sitzt, hast gerade deinen Paten verloren, der einzige Mensch, wo du dachtest, da hast du nochmal eine familiäre Verbindung zu und das kann nochmal was werden und wir können irgendwann mal zusammenleben. So, das ist ja Harrys Hoffnung. Dann ist der tot. Und dann kommt Dumbledore, obwohl Harry so viel Schmerz hat, ja? Und sagt dann, ja, es hätte ja auch ein anderes Kind sein können. Er musste im Juli geboren sein, die Eltern mussten sich Voldemort ein paar Mal widersetzt haben. Naja, es ist halt jetzt Voldemorts Entscheidung gewesen. Ja, und dann denke ich mir so, ich weiß nicht, also es tut mir leid, aber Dumbledore nutzt das ja durchaus, dass er das jetzt alles raushauen kann, um Harry dann doch irgendwie wieder nur zu lenken. Und das hat nichts damit zu tun, dass er Harry was Gutes will oder
nein.
Das ist halt, und ich finde es halt so ein bisschen, es ist zu viel. Und dann kann ich jetzt gerade nicht sagen, dass Dumbledore ein netter Mann ist.
Nee, ist er auch nicht. Und das
ich bin gerade ein bisschen sauer.
Absolut. Ich glaube, es geht jedem so. Und das Absurde daran ist ja, er zeigt Harry die Prophezeiung. Eigentlich spielt die ja aber überhaupt gar keine Rolle. Das sagt Dumbledore ja auch selber. Und Harry, die einzige Erkenntnis, die Harry hier hat von der Prophezeiung, außer jetzt, dass es auch jemand anderen treffen könnte, das ist aber, der Drops ist ja gelutscht. Das Einzige, was Harry erkennt, ist, dass er es ist, der Voldemort umbringen muss. Ja, aber das hat sich ja eh angekündigt in den letzten Büchern. Ich glaube, wir wissen jetzt alle, dass Voldemort hinter Harry her ist und dass es zu irgendeiner Art von Duell am Ende kommen muss. Ich meine, das war jetzt die Spannung der letzten Bücher. Was soll denn jetzt noch passieren? Und vorher konnte Harry sich vielleicht noch auf seine erwachsenen Rollenbilder stützen. Die hat er aber irgendwie gerade alle verloren, weil Sirius ist tot. Dumbledore hat ihn total enttäuscht. Und auch auf seine Freunde kann er ja nicht zählen, weil bei diesem letzten Duell, hat er jetzt ja gerade erfahren, das muss er ja offenbar alleine bestreiten. Und ja, das ist so unbefriedigend. Und deswegen kann diese Prophezeiung auch einfach keine größere Rolle gespielt haben, als einfach nur ein Köder zu sein, weil die ist nicht wichtig. Die spielt ja gar keine Rolle. Kein Mensch ever hat irgendeine Erkenntnis daraus gezogen.
Und für niemanden verändert sich irgendwas.
Ja,
also genau. Doch, für Arthur, weil er zusammengeschlagen worden ist von einer Schlange. Und für Sirius, weil er daraufhin ja draufgegangen ist. Ne? Also das schon. Aber es ist ja jetzt nicht so, als würde sich etwas für Voldemort verändern oder für Harry in dem Kampf, den sie gegeneinander führen selbst.
Genau. Also so oder so, ob sie jetzt die Prophezeiung gehört hätten oder nicht, es wäre ja so oder so auf einen Kampf hinausgelaufen.
Ja, und genau. Und auch auf einen Krieg wäre es ja
natürlich
auch hinausgelaufen, auf so eine Schlacht.
Ja.
Ne?
Also ich meine, das ist ja jetzt keine Überraschung. Und das, wenn man jetzt nochmal zurückblickt und denkt, das war eigentlich Dumbledores Plan, dass Voldemort nach dieser Prophezeiung sucht, um ihn irgendwie von Wichtigerem abzulenken, dann ist das auf der einen Seite natürlich ein guter Schachzug, weil sonst hätte ihm diese Zeit gefehlt und er hätte das nicht geschafft, Voldemort überhaupt irgendwas entgegenzuwirken. Auf der anderen Seite hat er ja einfach so viele Opfer in Kauf genommen für etwas so Unwichtiges.
Das und, weißt du, was mich jetzt auch gerade noch ein bisschen stört? Weil Dumbledore, klar, der hat jetzt gerade nicht den besten Ruf im Ministerium und das ist alles ein bisschen schwierig, aber im Prinzip ist ja Dumbledore der Annahme, dass er die einzige Lösung hat gegen Voldemort.
Ja.
Es ist jetzt auch so, dass sich niemand anderes um diesen Job reißt, ja. Also wir kennen jetzt keine andere weitere Gruppierung, außer die DA, die aber ja fest verbunden ist mit Dumbledore, die sich gegen Voldemort auflehnt. Aber irgendwie, dadurch, dass er auch seine Informationen weder mit Harry noch mit wem anderes teilt und wenn er was teilt, ja immer nur zu seinen Bedingungen und auch nur gestückelt und niemals alles, ist halt so ein bisschen nervig und auch so ein bisschen größenwahnsinnig, finde ich.
Voll, total.
Dass er glaubt, dass er da das Nonplusultra in dem Kampf gegen Voldemort ist. Und ich frage mich dann so ein bisschen, ist er irgendwann mal ins Bett gegangen und hat sich gefragt, ob was passiert, wenn er scheitert? Und ich denke fast, nein. Der ist da
höchstens
so ähnlich
in dieser
größenwahnsinnig.
Nacht.
Ja, aber er ist so ähnlich größenwahnsinnig wie Voldemort. Der denkt ja auch, er würde niemals scheitern.
Ja.
Der macht das ja auch im Alleingang.
Ja.
Der gibt auch nicht alle Informationen an alle weiter. Also da haben so diese Ähnlichkeit, dieser Stützenzieher, diese Position, die Voldemort und Dumbledore in den verschiedenen Lagern einnehmen, scheinen ja wohl eine gewisse Strategie vorauszusetzen. Und beide erfüllen das. Und das, da denke ich mir mal so, es ist Kacke. Dumbledore ist kein Teamplayer.
Nee, genau. Auf jeden Fall. Ja, es ist auf jeden Fall ein bitteres Ende für diese Folge und für dieses Buch auch.
Ja.
Aber ich finde, das ist wichtig für diese Reihe, weil wir Dumbledore ja sonst immer als, wie wir schon gesagt hatten, eher so einen lustigen alten Kauz, ne, der immer viel Ahnung hatte und am Ende immer alles gut hat werden lassen gesehen haben. Und jetzt sehen wir halt aber auch mal eine andere Seite. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil es Dumbledore ja auch eine Charakteränderung gibt.
Ja.
Ich weiß nicht, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich Dumbledore jemals super toll fand oder dass er mir besonders wichtig war. Aber spätestens nach diesem Buch, glaube ich, ist ja keiner mehr so richtig von Dumbledore überzeugt. Und vor seiner Menschlichkeit. Dass er genial ist und dass er schlau ist und alles, keine Frage, aber so von dieser menschlichen Seite aus.
Ja, weil ich erinnere mich an seine originale Folge, wo wir über Dumbledore gesprochen haben.
Mhm.
Sind wir aus der Folge mit ähnlichen Gedanken rausgegangen wie jetzt auch, weil ne, wir haben das kürzer besprochen und hatten nicht so viel Zeit, ins Detail zu gehen. Jetzt hatten wir in den ersten drei Teilen ja sehr viel Zeit, auch in den Teilen in diese Humormomente aufzunehmen und diese schrullige Art und Weise,
wenn
er nochmal mit seiner Zipfelmütze da nochmal nachts durchs Schloss geht und einen Kakao trinken will.
Ja.
Weißt du, das ist lustig, das ist cool und das hat mir sehr großen Spaß gemacht, darüber zu sprechen. Aber ich wusste, das hat ein Ablaufdatum und das ist jetzt hier ja passiert.
Jetzt ist es auf
und
jeden
das
Fall
ist
erreicht.
Halt so nervig, weil wir, obwohl Dumbledore ja, wie du schon gesagt hast, so als Held angesehen wird, eben weil er oft der Retter ist und er alle Ideen hat und so, aber ja im Prinzip allem widerspricht, was Helden ausmacht, wenn man da so ein Schema drüber legt und sagt, so, das ist ein Held. Ja, und weil das ist nicht selbstlos, das ist nicht so heldenhaft, wie wir das, ne, wenn jemand wirklich heldenhaft agiert, weil Dumbledore auch vieles einfach aus eigener Motivation und Selbstüberschätzung macht. Und das nervt mich ein bisschen, weil ich glaube, es hätte auch anders funktionieren können.
Aber er macht das immer hinter diesem Deckmantel des größeren Wohls. Ne, das sind ja alles Opfer für das größere Wohl. Ja. Ist ja aber eigentlich nicht so, weil wenn er offen kommunizieren würde und er hätte die Ordensmitglieder anders eingeweiht und er hätte Harry anders eingeweiht, wäre das alles anders gelaufen. Aber weil er immer denkt, ich habe die genialen Pläne, kein anderer kann die so nachvollziehen, kein anderer führt das so aus, wie wir es brauchen, wenn ich das einweihe. Das ist so diese, ja, vielleicht vertraut er den anderen auch nicht genug, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist das natürlich absolut der falsche Weg, um diese Schlacht zu schlagen.
Genau. Und es hätte anders sein können und das ist das, was mich so ein bisschen, was mich so ein bisschen nervt tatsächlich.
Und auch frustriert.
Und es wird dir leider auch nicht besser.
Nee, du weißt das ja schon, du hast das Buch ja schon vorbereitet.
Ja, wir haben, also ich kann euch das jetzt auch nochmal hier im Alleingang, nein, ich muss das nochmal ausarbeiten, damit wir hier lückenfrei den sechsten Teil.
Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, bis wir zu einem Buch, eine Folge 6 zu Dumbledore kommen.
Ja, aber immerhin habe ich schon mal grob eine Vorstellung, wie ich sie halten will.
Es wird auf jeden Fall auch wild weitergehen, ich bin da ganz überzeugt von. Aber ich fand es eben spannend, dass in diesem Buch eben so ein Wechsel stattfindet von dem Dumbledore, den man vorher so kannte und jetzt lernen wir ihn halt mal so richtig kennen.
Ja, und auch wenn man sich so überlegt und das in den Kontext des Buches und also die Zeitlinie dieses Buches einteilt, ne, weil Dumbledore ist ja die meiste Zeit gar nicht da, ne, weil er macht seine eigenen Sachen, dann ist er ja auch gefeuert. Ne?
Ja.
Umbridge ist da. Dumbledore spielt in dem Schuljahr eigentlich gar keine große Rolle dafür, dass er ja trotzdem eine große Rolle hat, weil er ja alles lenkt. Ne? Also
ja, er kommt da ein wenig vor, aber er wird ständig erwähnt, wie gesagt. Ne? Das ist schon krass. Ja.
Ja, weil er so überall ist. Er hat überall seine Nase im Spiel. Nee, das sagt man nicht, ne? Seine Finger im Spiel, sagt man.
Seine Nase im Spiel ist auch gut. Das kann man auf jeden Fall nicht über Voldemort sagen.
Nee.
So, ich habe noch eine Eulenpost. Bist du bereit?
Ja, okay. Yes, I am.
Wir haben sie bei Insta bekommen und zwar von Merle.
Mhm.
Und Merle schreibt, liebe Schokofrösche, leider konnte ich euch für das 5-Jahre-Special keine Audio schicken. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ich euch diese Frage stellen könnte. Was war euer größter Erfolg im Thema Podcast, beziehungsweise worauf seid ihr am stolzesten? Danke für euren Podcast, eure Merle.
Danke Merle für die netten Worte
und
die interessante Frage. Ich muss mal kurz nachdenken. Also erstmal bin ich stolz darauf, dass wir es seit 5 Jahren machen.
Das ist auch
krass. Ja schon eine ziemlich lange Zeit.
Ja.
Und ich finde auch, dass wir uns weiterentwickelt haben. Das ist auch, wenn man sich überlegt, wie wir am Anfang das gemacht haben, wie wir es jetzt machen, wie doll man da auch in die Tiefe gehen kann, was wir dafür Ideen herausgefunden haben. Ich weiß, also, ich meine, das ist schon cool.
Voll. Also ich bin, glaube ich, auch mit am stolzesten, dass wir es durchziehen und,
ja, schon.
Und ohne, dass es so ein Zwang ist, sondern halt einfach, weil es Spaß macht. Und dass
weil wir es wollen, ja.
Ja, und auch, dass wir, ich meine, wir sind chaotisch, wir haben beide noch ein Leben, wir haben beide noch einen Job und trotzdem schaffen wir es irgendwie immer, uns die Zeit zu nehmen.
Ja.
Und ich finde, das ist was Schönes und das ist auch was, worauf man stolz sein kann. Und das ist was vielleicht, was so hinter den Kulissen passiert. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch schon ein bisschen stolz darauf, dass wir jetzt hier bei anderen Podcasts zu Gast waren und dass wir Gäste hatten. Und auch, dass Max auch zum Beispiel schon mal bei uns war und so. Das macht das Ganze irgendwie noch mal so ein bisschen runder.
Größer.
Irgendwie. Genau, größer. Ja, das ist auf jeden Fall irgendwie was ich jetzt so podcast-technisch, wo ich sagen würde, und natürlich auf unseren Merch. Hey, warte mal, ich bin auf unseren Merch auch krass stolz. Und da denke ich mir so, okay, das ist vielleicht auch so unser größter Erfolg, weil ich mir so denke, es gibt einfach Menschen, die das wollen und die das tragen und die das haben. Und die das auch mit Stolz tragen.
Ja, inklusive mir selbst. Ich hatte es letztens wieder an.
Ja, natürlich. Warte mal ganz kurz. Hast du letztens gesehen? Naja, eine jedenfalls, die häkelt so viel und die hat einfach dieses Oberteil von Molly Weasley gehäkelt, was die im 2. Jahr trägt, als sie so für Harry steht und sagt, wo habt ihr gesteckt? Das ist so krass.
Gestreiftes.
Ja, so ein mit so ganz weiten Ärmeln. Genau, so und so verschiedenen Mustern. Ja. Und die hat so ein Foto von Molly und das, was sie gehäkelt hat, gepostet bei Campfire. Das, ey, das ist so krass. Und dann denke ich mir so, wie kreativ Menschen sein können und wie, also die, da gibt es ja keine Vorlage für.
Das stimmt.
Also das hat mich wirklich zutiefst beeindruckt. Also ich kann auch nicht häkeln.
Ich auch nicht. Ich
habe gerade wieder angefangen zu stricken und ich bin wirklich untalentiert, was sowas angeht. Aber ich finde das wirklich sehr faszinierend.
Ich sehe es gerade. Das ist so mit so Trompeten.
Ja, genau, so Trompeten.
Das würde ich ja auch tragen, ne?
Ich finde das so cool. Und ich dachte mir so, hey, wie cool, einfach auf diese Idee zu kommen. Und ich meine, das hat jetzt nicht unbedingt was mit uns zu tun, aber ich finde es so schön, dass dieses Thema von unserem Podcast die Menschen auch so zusammenschweißt irgendwie. Das ist auch etwas, worauf ich stolz bin.
Das stimmt. Das ist wirklich schön. Hätten wir auch nicht gedacht, dass das solche Ausmaße annehmen kann. Genau. Sondern ich weiß auch nicht, was wir dachten. Wir waren am Anfang so blauäugig. Ich dachte, wir quatschen da so in Mikros rein und dann gucken wir mal, was passiert. Und dann irgendwie, schups, hat sich das so ein bisschen so entwickelt. Und ich finde, ich weiß nicht, also ich finde es super.
Auf jeden Fall auch eine sehr spannende Frage. Liebe Merle, vielen Dank.
Ja.
Und ich würde sagen, dann kommen wir mit diesen abschließenden Worten zum einem Ende. Nächste Woche gibt es wieder eine Schokotratsch-Folge.
Ich freue mich.
Ja, bis dahin, macht's gut.
Tschüss. Und weil es so lustig war, hier noch die Outtakes. Aber eigentlich sagen wir erst, hi, ich bin Amber. Nee.
Das sagen wir jetzt.
Ach so. Bin ich kurz ein bisschen verwirrt. Naja, jedenfalls habe ich ein Zitat gehabt, aber es ist aus dem 6. Deshalb werde ich das jetzt nicht vortragen, weil das werde ich mir aufsparen, weil dieses Zitat ist Burner.
Da weiß ich ja schon, dass ich es nicht brauche für nächstes Schuljahr.
Da kannst du auf mich vertrauen, das ist super. Wie gesagt, also, bin ich kurz ein bisschen verwirrt.
Ich fange an, ist das richtig?
As usual.
Okay.
Bin ich kurz ein bisschen verwirrt. Was bei Dumbledore da immer noch mit einspielt, er ist nicht rein auf seinen eigenen Vorteil. Er ist nicht rein auf seinen eigenen Vorteil
bedacht.
Besessen? Das sagt bedacht. Bin ich kurz ein bisschen verwirrt.
Ja, okay. Ja. Ich hab noch ein bisschen was.
Na toll. Bin ich kurz ein bisschen verwirrt. Achso, ja, ich habe hier nämlich direkt. Ich weiß, manchmal weiß ich ja, es ist immer dasselbe Scheiß. Bin ich kurz ein bisschen verwirrt. Zwischen Harry und Bellatrix. Bin ich kurz ein bisschen verwirrt. Bin ich kurz ein bisschen verwirrt. Folge, wo wir über Voldemort. Ach, ich sag's schon wieder, ne? Bin ich kurz ein bisschen verwirrt.
Und als der Fluch. Nee.
Bin ich kurz ein bisschen verwirrt. Das ist ja auch der Grund, warum man jetzt die Testrale sehen kann. Nee, das war vorher schon wegen Cedric. Aber, ne, egal.
Ja.
Vergessen wir diesen Moment.